Ich möchte gerne noch einen kleinen Nachtrag mit euch machen und wir gehen dazu etwas nach vorne, und zwar nach 4. Mose 10, weil das irgendwie zu 4. Mose 2 gehört. Wir lesen zusammen einen Abschnitt. 4. Mose 10, Vers 29. Und Mose sprach zu Hobab, dem Sohn Reguels, des Midianiters, des Schwiegervaters Moses: Wir brechen auf nach dem Ort, von dem der Herr gesagt hat, ich will ihn euch geben. Ziehe mit uns, so werden wir dir Gutes tun. Denn der Herr hat Gutes über Israel geredet. Und er sprach zu ihm: Ich will nicht mitziehen, sondern in mein Land und zu meiner Verwandtschaft will ich gehen. Und er sprach: Verlass uns doch nicht, denn du weißt ja, wo wir in der Wüste lagern sollen. Und du wirst unser Auge sein. Und es soll geschehen, wenn du mit uns ziehst und uns jenes Gute geschieht, das der Herr an uns tun will, so werden wir dir auch Gutes tun. Und sie brachen auf von dem Berg des Herrn, 3 Tage Reisen weit, und die Lade des Bundes des Herrn zog 3 Tage Reisen vor ihnen her, um ihnen einen Ruheort zu erkunden. Ja, habt ihr den letzten Satz aufmerksam gelesen, den ich vorgelesen habe? War das normal, was da passiert ist? Dass die Bundeslade 3 Tage Reisen vor ihnen herzieht? War das die Ordnung in der Bewegung? Wo zog denn die Bundeslade normalerweise? Ja, zwischen den 6 Stämmen jeweils, ja. Also ich möchte euch mal meine Gedanken dazu schildern. Ich finde die natürlich bedenkenswert. Ich nenne das Hobab-Syndrom. Wisst ihr, womit wir ein Problem haben? Wir haben ein Problem zwischen Theorie und Praxis. Und ich habe das bei mir schon oft erlebt. Ich sitze in der Gemeinde oder ich sitze irgendwo, ich lerne irgendwas, ich bejahe das für mich, ich sage, das ist voll die Wahrheit, das ist voll in Ordnung. Und dann stehe ich auf und ich gehe raus und ich mache genau das Gegenteil. Habt ihr das schon mal erlebt? Da wirst du doch verrückt. Und ich finde das so beeindruckend, das Volk zieht los. Vorher hat Gott 10 Kapitel lang alles geregelt. Mose, pass auf, am Tag hast du die Wolke. Wenn die Wolke sich erhebt, erhebst du dich. Mose, verstanden? Ganz klar. Wenn die Wolke runtergeht, lagerst du. Mose, klar. Wie geht's nachts? Nachts habe ich eine Feuersäule. Wenn die hochgeht, erhebt ihr euch. Verstanden, Mose? Natürlich. Feuersäule sich setzt, setzt ihr euch. Selbstverständlich. Und dann kommt der Moment. Der Moment, wo du dein Haus verlässt und wo du das wirklich leben musst, was du gelernt hast. Und du machst genau das Gegenteil. Oder zumindest hältst du das, was du gelernt hast, nicht für praktikabel. Du sagst zwar theoretisch, das ist alles so in Ordnung, ja. Christus ist die Mitte, natürlich, habe ich gelernt. Aber wenn es wirklich mal darum geht, eine Entscheidung in diesem Sinne zu treffen, hältst du das nicht für lebbar? Als wir vor 18 Jahren auf den Reiherhals gezogen sind, hatten wir keine menschliche Sicherheit. Ich habe meinen Beruf aufgegeben. Wir haben zu Gott gebetet: Versorg uns bitte. Wir hatten auch keinen Träger und auch keine Bruderschaft hinter uns oder irgendwas. Wenn es dein Auftrag ist, wollen wir gern, dass du uns versorgst. Mach das bitte. Aber natürlich betest du das so mit zitternden Knien und dann hast du einen ganzen Sack voll Kinder und eine riesen Verantwortung und dann denkst du, wie soll denn das gehen? Und heute, nur deswegen sage ich das, jetzt schaue ich 18 Jahre zurück und ich kann sagen, Gott hat für alles gesorgt. Warum habe ich jemals gezweifelt? Warum habe ich gedacht, Gott zu vertrauen oder diese Lehre für ja, für wahr zu halten, dass wenn Gott einen Menschen mit einem Auftrag ausrüstet, dass er ihm alles geben wird, was er braucht? Das habe ich bei Hudson Taylor gelesen, das habe ich bei Zinzendorf gelesen und bei diesen ganzen alten Leuten. Meine Frau sagte mal irgendwann zu mir, die ist auch wirklich, na, die ist nicht kritisch, aber die ist immer sehr anregend. Die sagt: Klaus, hör auf, immer auf deine Jugendtage zu fahren und Geschichten von Hudson Taylor zu erzählen. Ich finde das nett, dass du das machst, aber können wir nicht mal unsere eigenen Geschichten erzählen? Erleben wir nichts mehr mit Gott? Haben das nur Leute erlebt wie Hudson Taylor? Geht das heute nicht mehr? Also wir verstehen es gut, ja, keine Frage. Aber ich finde sowas schon mal interessant, dass man mal so einen Rippentriller kriegt und sagt, wir werden damit nicht auf Dauer hinkommen, dass wir Geschichten von 200 Jahren erzählen. Und dann eigentlich da mit unseren jungen Leuten sagen, also das, was früher passiert ist, das passiert heute nicht mehr. Da hat sich Gott geändert. Das geht auch nicht mehr. Und da habe ich panische Angst vor. Ich habe Angst vor, dass ich die Theorie gut verstehe und wenn ich das dann praktisch machen muss, dann greife ich sofort nach der ersten Krücke, die irgendwo steht. Und das macht der Mose. Mose soll losziehen und dann wird er ganz nervös und dann steht da der Hobab und dann sagt er, ey Hobab, du musst mitkommen. Dann sagt der Hobab, lass mich doch in Ruhe. Ich komme nicht mit. Und dann geht der Mose auf die Knie und sagt, du sollst unser Auge sein. Nein, nein, steht nicht da mit den Knien, aber so steht das eindringlich mit Ausrufezeichen. Mensch, du musst unser Auge sein. Und Gott denkt die ganze Zeit, ey Mose, was ist denn jetzt los? Hast du mich ganz vergessen? Warum hängen wir uns? Also, ich weiß nicht, ob ihr mich versteht. Wir haben diesen Drang in uns, dass wir gerne menschliche Sicherheit haben wollen, oder? Das kann man irgendwie auch verstehen. Du sollst irgendwas machen. Also wir haben jetzt einen Verlag. Der Verlag wächst, es wird immer mehr. Und dann denke ich, ey, wir müssen irgendwas bauen. Wir müssen eine Halle machen. Und das Erste, was ich denke, ist, fällt dir irgendjemand ein, den man mal fragen kann, ob man mal einen Kredit kriegt oder irgendwas, ja? Warum ist nicht mein erster Gedanke auf die Knie und zu Gott? Gott, es ist doch deine Arbeit und zeig doch mal bitte, wie das weitergeht. Und wenn du willst, dann sorge du dafür, mach irgendwas. Wir wollen das irgendwie selbst in die Hand nehmen. Die Theorie war klar. Mose hatte die Wolken und die Feuersäule. Die beiden Trompeten gaben einen klaren Ton. Aber als sie den ersten Schritt wagten, hängt er sich an einen Menschen. Du wirst unser Auge sein. Das war schon ein Schlag ins Gesicht von Gott, oder? Gott sagt, ich will dich führen die ganze Zeit. Aber hältst du das, du heißt? Sascha, hältst du das praktikabel? Oder ist das nur Theorie? Kann Gott dich wirklich führen? Ja, ist die Frage. Ob wir das wirklich glauben? Und wenn du morgen früh wieder aufstehst und gehst auf Arbeit oder seine Frau neben dir? Glückwunsch. Dass er euch zusammenführt. Ich finde das so spannend. Und ich könnte ja jetzt sagen, Mensch, Freunde, ich bin 58. Ich habe das jetzt ein paar Mal probiert und ich habe das jetzt gelernt. Also für mich ist das kein Problem mehr. Das ist leider nicht so. Für mich ist das immer wieder ein Problem. Jedes Mal wieder. Jedes Mal die Frage, gehe ich zu Hobab oder gehe ich zu Gott? Und der Hobab, den kannst du anfassen. Mit dem kannst du reden. Zu dem kannst du sagen, Mensch, Hobart, du kennst dich da aus in der Wüste, die ganzen Büsche, und du weißt, wo die Oasen sind. Aber Gott hatte gesagt, was hatte Gott gesagt, wo Mose ihn gefragt hat? 2. Mose 33, Vers 14. Da sagt Mose zu Gott, kommst du auch mit? Kannst du uns auch den Weg zeigen? Wie soll das gehen? Lass uns das mal lesen. 2. Mose 33. Einer meiner vielen Lieblingsstellen. Da sagt Gott zu Mose in Vers 14, und er sprach, mein Angesicht wird mitgehen und ich werde mit dir sein. Das war doch ein Versprechen, oder? Das hat Gott doch gesagt. Mose, wenn du ein Problem hast in der Wüste und wenn du nicht weißt, wo du lang gehen sollst, ich verspreche dir, mein Angesicht wird mitgehen. Wisst ihr, was das Angesicht Gottes in der Bibel ist? Das ist mehr wie sein Gesicht. Das ist die Summe seiner Zuwendung und seiner Güte den Menschen gegenüber. Du findest ganz viele Stellen in den Psalmen, wo steht, dass Gott sein Angesicht wegwendet. Und dann bedeutet das, diesem Menschen geht es schlecht. Wenn Gott sein Angesicht von dir wegwendet, dann geht es dir schlecht. Aber hier sagt er zu Mose, Mose, mein Angesicht wird mitgehen und ich werde dir Ruhe geben. Und dann sagt Mose nochmal, weil er ja eben auch so war wie wir, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, so führe uns nicht hinauf von hier. Und woran soll es denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? Nicht daran, dass du mit uns gehst und wir ausgesondert werden, ich und dein Volk, aus jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Und der Herr sprach zu ihm, auch dieses, was du gesagt hast, werde ich tun. Denn du hast Gnade gefunden in meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Was war das für eine herrliche Verheißung? Und da war Mose froh, da hat er sich hingesetzt und hat gesagt, Gott, bin so froh, dass wir das ein für alle Mal geklärt haben. Ah, du kommst mit, ja. Ich musste mal einen Umzug machen nach Dortmund von einer alten Schwester. Sprinter, ab in die Dortmunder Innenstadt. Ihre Adresse war Nordstraße, wusste ich wie heute. Also weiß ich noch, wie damals, meine ich. Und wir haben es einfach nicht gefunden. Wir sind stundenlang in Dortmund rumgeirrt und wir haben keine Nordstraße gefunden. Und dann habe ich irgendwann den Kanal voll gehabt, bin rechts rangefahren bin zu einer Frau gegangen, ich sage, wissen Sie was, können Sie mir nicht mal sagen, wo die Nordstraße ist hier. Und dann fing die wieder an, erste Ampel so, zweite Ampel so, nach der dritten Ampel habe ich schon abgeschalten. Plötzlich sagt die Frau zu mir, wissen Sie was, wenn es geht, ich fahre mit. Na, ich sage, perfekt, wir haben noch einen Platz frei, kommen Sie rein. Hat sie sich reingesetzt, hat uns bis zur Nordstraße gefahren. Das ist das, was hier in 2. Mose 33 passiert ist. Mose bittet Gott, kannst du uns nicht den Weg zeigen? Und Gott sagt, Mose, ich komme mit. Mein Angesicht wird mitgehen. Ich werde dir Ruhe geben. Das ist doch eine Verheißung, oder? Mein Angesicht wird mitgehen. All meine Güte. Ich weiß genau, was du brauchst, Alexander. Ich weiß genau, was deine Familie braucht. Ich weiß, was du brauchst. Du bist ängstlich, brauchst Ermutigung oder was weiß ich, kenne ich nicht. Aber Gott kennt den Klaus und er weiß genau, was der Klaus braucht, damit er am Ende da ankommt, wo er hin muss. Gott kennt das alles. Und er sagt, alles, was ich an Zuwendung, an Zärtlichkeit, an was ich dir angedeihen lassen kann, das werde ich dir geben. Ich gebe dir das und ich gebe dir Ruhe. Ich komme mit. Das ist alles gespeichert hier oben bei Mose, in der rechten Hirnhälfte. Und die linke, die ist für die Aktion zuständig. Und als er den ersten Schritt macht, da sagt er so, Alexander, jetzt musst du mitkommen. Entschuldigung, soll es dich erschrecken. Das ist für mich so eine imposante Geschichte. Und ich frage mich dann, ob 4. Mose 10, dass Gott sich das angeschaut hat die ganze Zeit und auf einmal sagt die Bundeslade, also Mose, während du mit Hobab über die Bedingungen verhandelst, ich gehe schon mal los. Und dann geht die Bundeslade los, 3 Tage Reisen weit. Das ist doch erhaben, oder? Gott tadelt nicht. Gott sagt, also er sagt ja auch zu Hobab, wir bezahlen dir das alles, ja, wir tun dir Gutes. Also wenn du dich an Menschen hängst, um das Werk Gottes zu tun, wird es immer teuer. Machst du das mit Gott, ist es ziemlich preiswert. Es ist so. Und Gott sagt, während ihr die Konditionen aushandelt, also ich gehe schon mal los, ja, 3 Tage reisen weit, bis ihr begriffen habt, wer wirklich vor euch hergeht. Und ich muss euch sagen, ich wünsche mir das so. Ich wünsche mir ein authentisches, ehrliches Leben, wo nicht so ein großer Spagat zwischen Theorie und Praxis ist, oder? Wenn wir das hinkriegen würden, mit Gottes Gnade, dass man auf solche Anfälle irgendwie verzichtet, auf Hobab verzichtet. Das wäre doch irgendwie nett, oder? Habt ihr das bisher so verstanden, oder? Habt ihr das bisher anders verstanden mit Mose und Hobab? Seid ihr müde? Nö, ne? Gut, dann machen wir weiter. Jetzt muss ich mal hier. Ja, jetzt habe ich hier wieder was. Wir kommen jetzt zu Vierte Mose, Kapitel 4. Der Dienst Levis am Heiligtum. Lasst euch durch die Orte nicht abschrecken. In Kapitel 1 lesen wir, dass die Leviten nicht gemustert werden. Ihr Dienst hatte 3 Funktionen. Vielleicht können wir doch mal diese Stelle noch lesen. In 4. Mose 1, Vers 50, die Kinder Israel, sondern bestelle du die Leviten über die Wohnung des Zeugnisses und über all ihr Gerät und über alles, was sie zu ihr gehört. Es kommen 3 Funktionen. Sie sollen die Wohnung und all ihr Gerät tragen, sie sollen sie bedienen und sich rings um die Wohnung lagern. Das fand ich sehr interessant. Das heißt, das macht den Dienst der Leviten aus. Und wenn wir jetzt über den Dienst der Leviten sprechen, also das Thema ist jetzt der Dienst der Leviten, 4. Mose 4, dann müssen wir uns im Klaren sein, dass neutestamentlich wir alle Leviten sind. Denn das Neue Testament lehrt das allgemeine Priestertum der Gläubigen. Wir sind eine Versammlung von Erstgeborenen nach Hebräer 12. Das heißt, wir können uns direkt mit den Leviten vergleichen. Das, was die Leviten getan haben damals als ausgesonderter Stamm im Volk Israel, betrifft heute alle Christen. Und deswegen ist auch 4. Mose 4 jetzt für uns so interessant. Ihr Dienst hat drei Funktionen. Sie sollen die Wohnung und ihr Gerät tragen. Gott gibt das Zeugnis seiner Gegenwart in unsere Hände. Gott könnte ja auch selbst dafür sorgen, dass das Zeugnis über seine Wahrheit durch ihn selbst aufgehalten, aufrechterhalten wird. Aber er gibt das in die Hände von Menschen, in die Hände der Gemeinde. Und diese Gemeinde hat die Funktion oder auch die Verantwortung, sein Zeugnis durch die Wüste zu tragen. Wir sollen sie bedienen. Wir beten Gott an. Ja, wen sonst müsste es eigentlich heißen? Nein, stimmt schon. Wer sonst? Also wir beten Gott an. Wer soll es sonst machen? Sie sollen sie bedienen. Und sie sollen sich rings um die Wohnung lagern. Das heißt, wir schützen die Wahrheit. Und da gibt es ja für unsere Zeit diesen wichtigen Vers in Sprüche 23, Vers 23. Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Das heißt, wir wachen über alles, was dieses Heiligtum ausmacht. Wir wachen über die Jungfrauengeburt. Wir wachen über die Wahrheit, dass der Herr Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Wir wachen darüber, dass es eine absolute Wahrheit gibt. Wir wachen darüber, dass es nur einen Weg zu Gott gibt. Alle diese fundamentalen christlichen Wahrheiten sagen wir laut und deutlich. Und diese tragen wir durch die Wüste. Und damit merken wir schon, dass der Kampf eigentlich im christlichen Lager geführt wird, weil nur noch ein Bruchteil der Menschen, die sich in Deutschland Christen nennen, überhaupt dieser Wahrheit vertrauen. Ich habe jetzt nochmal ein Seminar gemacht mit Brüdern, die verantwortlichen Gemeinden sind. Und da habe ich ihnen ein paar Videoclips vorgespielt und habe gesagt, bitte beurteilt mal das, was ihr hört. Also was man heute so in der Christenheit hören kann. Und da war für mich das erschreckende Ergebnis, dass manche also gar nicht gemerkt haben, dass eine Botschaft transportiert wurde, die nicht christlich war. Beispiel, es gab ja mal früher Pro Christ eine Evangelisationsserie. Da gab es eine Jugendausgabe, die heißt Jesus House. Und da gab es eine Predigerin. Und sie hat gepredigt und sie hat wortwörtlich gesagt, du musst nicht an Gott glauben, denn Gott glaubt an dich. Da habe ich die Brüder gefragt und die haben gesagt, oh, das ist doch nicht schlecht. Also jetzt nicht alle, aber einer fand das eigentlich ganz originell. Und dann haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten und gemerkt, es ist voll daneben. Zum Ersten ist es erstmal schon seltsam, dass eine Frau predigt. Also das merken wir, fällt uns schon gar nicht mehr auf, aber das sollte uns eben auch noch auffallen. Und dann, wenn jemand sagt, du musst nicht an Gott glauben, sondern Gott glaubt an dich, es ist einfach eine Umkehrung von dem, was die Schrift sagt. Und da habe ich echt Angst vor, dass wir irgendwann solche Dinge nicht mehr merken. Und deswegen geht es darum, dass wir uns um die Wohnung lagern, so wie die Leviten sich um das Heiligtum gelagert haben. Jetzt wurde ja dieser Theologe gefeiert, Karl Barth, habt ihr vielleicht mal gehört, dem noch viele Evangelikale doch noch irgendwo was Gutes abgewinnen konnten. Und da habe ich seinen Lebenslauf gelesen und er hat sein Leben lang mit zwei Frauen zusammengelebt und hat sich mit diesen beiden Frauen beerdigen lassen. Da habe ich gedacht, Freunde, was ist denn das? Es kann doch nicht wahr sein, dass ein Mann 40 Jahre lang in einer offensichtlichen Sünde lebt und dass ich überhaupt noch ein Wort von ihm abnehme, oder? Also wo ist unser Urteilsvermögen eigentlich hin? Ist doch unfasslich, oder? Also, liebe Geschwister, lasst uns um die Wohnung lagern. Oh. Ja, das sollen wir nicht buchstäblich machen, aber zumindest ein Unterscheidungsvermögen zu haben. Das unterstützt ja den Gedanken, ja?
Ja, die Frage ist, inwiefern fordert Gott uns als Christen auch aktiv da jetzt? Du hast jetzt aufgeführt, dass man um die Wahrheit kämpft.
Ja.
Also
ich glaube, es gibt zwei Bereiche. Der eine Bereich ist der Bereich, wo wir wirklich einen Einfluss haben. Das ist unsere christliche Gemeinde, in der wir sind. Da haben wir natürlich eine Verantwortung, dass wir schauen, was wird gelehrt, was ist nach der Schrift und wo ist ein Abweichen von der Schrift vorhanden. Ja. Und der zweite Bereich ist der, wenn du wie Willi oder andere Leute ihr Arbeitsfeld auf einem breiteren Spektrum der Christenheit haben, wo wir mit anderen Christen zusammenkommen. Also wir haben zu tun mit Leuten bei Wort und Wissen. Wir haben einfach Schnittmengen mit anderen Christen, ja. Und wenn ich da merke, dass irgendjemand, also ich kann mich jetzt steinigen, aber nee, lieber nicht. Also wenn jemand irgendwo fundamental in der Schrift Dinge wegstreicht oder sagt, das machen wir jetzt so, dass ich meine Stimme erhebe und sage, nein, das ist nicht meine Überzeugung. Und da muss ich mich manchmal auch fragen, ob ich mit manchen Christen noch gut zusammenarbeiten kann. Ja. Also in der Brüderbewegung wird jetzt heiß diskutiert, ob nicht doch die Schwestern sich beteiligen sollten. Das kommt also von unten hoch. Es ist ein Buch rausgegeben worden. Müssen Schwestern schweigen. Und es geht alles in die Richtung, dass die Schwester irgendwann auf der Kanzel steht. Ja. Und da muss man natürlich mal irgendwann deutlich sagen, du kannst jetzt 1. Korinther 14, Vers 34 auslegen, wie du willst. Aber wenn du es so auslegst, dass du am Ende hinterher das Gegenteil sagst von dem, was da steht, da kann ich irgendwie nicht mitgehen. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass wir was gegen Schwestern haben. Das muss ich hier wahrscheinlich überhaupt nicht sagen. Ja, sondern wir glauben, dass jeder, Schwestern und Brüder, wichtige, unverzichtbare Aufgaben im Reich Gottes haben. Aber ich bin nicht Gott. Und Gott hat gesagt, in der Gemeinde sollen die Brüder sich betätigen. Und ich streite eigentlich wesentlich mehr mit Brüdern, die sich nicht betätigen im Gottesdienst und stumm sind und die sich äußern sollten, als dass ich Schwestern zurechtweisen muss, die gerne was sagen wollen und die nicht sagen dürfen. Also ich glaube, da haben auch wir Brüder so ein bisschen Nachholbedarf, dass wir auch mal den Mund aufmachen und dass wir uns von Gott gebrauchen lassen, im Gottesdienst uns zu beteiligen. Ja, oder? Und das bedeutet ja überhaupt nicht, dass wir andere Dinge wieder aufmachen und uns ändern, was die Beteiligung der Schwestern angeht. Also eine erste Beteiligung, um auf deine Frage zurückzukommen, haben wir natürlich in unserer Gemeinde, da haben wir echt Verantwortung, was geschieht, was gelehrt wird, was wir handhaben. Aber ich glaube auch darüber, wir haben in dem Verlagsbereich viele Möglichkeiten, uns zu betätigen. Ich habe neulich meinen Sohn geschnappt und bin mit ihm durch ganz Deutschland gefahren und habe versucht, ganz viele christliche Verlage zu besuchen. Und wir haben angefangen bei SCM in Holzgerlingen, also bei Hensler. Haben wir dem Vertriebschef gegenüber gesessen und da habe ich ihn gefragt, wie können Sie ein Buch rausgeben von einem Klöckler mit zwei Ö? Das ist ein homosexuell lebender Mensch, abartig bis zum geht nicht mehr, der sich über Jesus äußert und der zu dem Schluss gekommen ist, dass Jesus schwul war. Ich sage, wie können Sie als SCM so ein Buch rausbringen? Und da sagt mein Sohn noch zu ihm, gibt es für Sie denn irgendwo eine rote Linie, die man nicht überschreiten dürfte? Und dann sagt er doch zu uns, die rote Linie ist für uns da, wo wir ein Buch schlecht verkaufen. Und dann sind wir aufgestanden und haben uns von ihm verabschiedet und gesagt, wir wollen eigentlich mit ihnen nichts zu tun haben. Oder? Also wo ist denn die Grenze? Es geht doch einfach nicht. Ja? Und dann kommst du in ganz viele Gemeinden und alle kaufen Bücher da und die kaufen solche und solche und keiner entwickelt mehr ein Empfinden dafür. Also Hensler wirbt ja auch mit diesem Buch. Und es ist für mich ein No-Go. Es geht einfach überhaupt nicht, im christlichen Bereich so eine Entgleisung zu haben. Und dann sind wir zum nächsten Verlag gefahren und zum nächsten Verlag. Und dann haben wir überall mal so Christen kennengelernt. Ja, und das ist schon nett. Aber mein Sohn war einfach nur schockiert. Der kannte nur seine brave christliche Gegend. Und er sagte, Papa, du hast mir mal die Augen geöffnet, wo eigentlich unser Kampf stattfindet. Ja. Also ich will jetzt nicht hier irgendwas schlecht machen, aber ich finde, man muss auch mal Name und Hausnummer nennen, wenn es darum geht, wo entwickelt sich denn so eine Christenheit auch hin? Es ist doch schon gar nicht mehr lau. Also man kann Gott so gut verstehen in Laodicea, dass er sagt, es ist zum Ausspucken. Also was soll ich damit noch, Paul?
Eingeschränkt ist. Also
Der Humor. Ja.
Rassisten oder wie heißt,
ja.
Die trauen sich, so bestimmte Themen nicht zu reden. Zum Beispiel über den Islam, weil das todesgefährlich ist. Aber es ist Hochkonjunktur, dass man sich über den Glauben, über Jesus
spricht. Ja. Ja.
Ja, das ist immer der Lacher.
Ja.
Und inwiefern wir auch dort dann den Auftrag, also öffentlich, nicht nur innerhalb der Gemeinde oder der
Also wenn sich das ZDF an Jesus vergreift, dann kannst du einen Leserbrief dahin schreiben zum Beispiel. Also du kannst protestieren dagegen. Aber das ZDF ist ja für mich natürlich auch nicht das Heiligtum, ja. Also was soll ich von denen erwarten? Aber ich glaube schon, wo es irgendwie geht und wo du als Christ etwas sagen kannst, mit einer christlichen Gesinnung, dann kannst du das doch machen, oder? Also ich rufe zum Beispiel öfters an, wenn in Radios so Talkshows sind und da kommt irgendwie ein Thema. Neulich habe ich meine Frau von der Kur besucht, fahre nach Hause und da ging es irgendwie um Frauen, auch wieder am Herd und irgendwie sowas. Und man sollte sich eben mal melden. Und da dachte ich, ne, da rufst du an, im Auto habe ich Freisprechanlage. Und da bin ich tatsächlich dran gekommen. Ich musste schon noch schnell auf den Parkplatz fahren. Dann habe ich einfach mal meine christliche Überzeugung kundgetan. Und da war die ganz völlig verdattert, die Frau, und sagte dann noch, also weiß das ihre Frau auch, was sie gerade über ihre Frau sagen? Ich sage, das weiß die alles und sie können gerne die Sendung dahin schicken. Ich sage, dass unsere Frauen oft zu Hause so unzufrieden sind, liegt doch auch darin, dass wir als Männer ihre Arbeit nicht wertschätzen. Wie schätze ich denn meine Frau, was sie zu Hause macht? Und ich sage, dass sie die Frauen zu Hause immer so schlecht machen, das kann ja auch daran liegen, dass wir Männer keine Wertschätzung haben für das, was zu Hause passiert. Das müssen wir uns doch an die Fahnen schreiben, müssen doch die Frauen nicht fertig machen dafür. Also, Paul, so eine Gelegenheiten gibt's. Oder? Aber ich glaube, dass wir nicht in der Mehrheit sind. Und da denke ich manchmal, muss ich dafür meine Kraft einsetzen? Also ich glaube, dass das ZDF und die ganzen Fernsehsender sowas abgrundtief links durchsetzt sind, dass es eigentlich keinen Sinn hat. Ja, bitte.
Und ich denke schon, dass es dann in der Gemeinde irgendwie stattfindet. Bis zu dem Fachzeitpunkt, wo dann die Zucht so weit geht, dann soll er für dich sein wie ein Heiliger.
Naja.
Und das ist ja dann schon das, was Paulus dann auch gesagt hat, ja, er hat dem Satan übergeben. Also das ist dann schon irgendwo ein Töten. Ja?
Naja.
Wenn jemanden aus der Gemeinde hinaus tut. Und da das ja alles im Schattenbild ist, müssen wir das natürlich auch als Schattenbild nehmen. Wir können nicht sagen, wir streichen jetzt diesen Satz. Dort
geht nein, nein. Nein, das will ich nicht sagen, aber wir töten nicht buchstäblich.
Nein,
natürlich.
Das,
ja.
Das tun
wir
ja nicht, und da das ja in Schatten war, ich denke, dass dieser Vorgang ja heute noch in der Gemeinde stattfindet.
Ja.
Hier in dem Text steht aber ein Fremder, nicht einer aus dem Volk Israel.
Ah. Man
nennt sich ein Fremder nach.
Ja gut, das hat uns ja der Herr prophezeit, dass in unserer Mitte reisende Wölfe aufstehen werden, und das sind Fremde für uns.
Naja, wobei Fremder natürlich auch sein kann, dass einer aus den Heiden sich dem Lager nähert oder so. Ein Nicht-Levit steht da bei dir? Okay. Ja. Also wir sind uns eigentlich einig darüber, dass Böses in der Gemeinde behandelt werden muss, in welcher Form auch immer. Also ich plädiere schon dafür, dass wir noch andere Formen der Zucht kennen als nur Ausschluss. Das wäre vielleicht nochmal ein anderes Thema. Also wir sind in der Brüderbewegung sehr inflationär mit Ausschlüssen umgegangen. Und man hat oft hätte über andere Formen der Zucht nachdenken sollen. Ausschließen muss sich jemand, der im Bösen verharrt und null Einsicht zeigt. Nach meiner Überzeugung. Den muss ich ausschließen. Wenn alle Formen der Zucht versagt haben und das Böse ist ungehemmt in der Gemeinde, dann muss ich einen solchen ausschließen. Und ich plädiere eher dafür, dass wenn es um Sünde geht, die eingesehen wird und wenn Fehltritte da sind, dass man doch über andere Formen der Zucht, wie einen bezeichnen, wie es gibt ja 6, 7 Formen der Zucht in der Bibel, dass man zumindest darüber nachdenkt. Ja. Ja.
Weil dieser Gedanke ist ja vielleicht doch hin und wieder bei uns in den Köpfen. Ich denke, wenn wir mit der Welt etwas zu tun haben, dann müssen wir nicht überall Stellung nehmen.
Ja.
Weil sonst würde uns das Bild, was Paulus uns malt im Korintherbrief, nicht so dargestellt, dass wenn die Brüder untereinander ein Problem haben,
ja.
Ja, dann sollen sie ja nicht die Weltgerichte anrufen. Aber dort ist, ich habe jetzt den Vers nicht sofort nachgeschaut, aber dort steht ungefähr so sinnmäßig, was habe ich mit den Heiden zu schaffen? Das heißt, Paulus weist hier eindeutig darauf hin, dass wir eigentlich die weltliche Gerichte nicht anrufen müssen und aber auch die Probleme, die draußen stattfinden, die tendieren uns nicht, sondern unsere Probleme sind geistlicher. Das heißt, wenn wir ein Problem haben, dann ist es immer im Hause Gottes, also sprich in der Gemeinde. Und dort haben wir zu agieren. Aber nach außen hin, so verstehe ich das, aber nach außen hin agieren wir kaum. Natürlich fand ich das sehr gut, was Sie erzählt haben, damit im Leserbrief. Aber ich denke, das ist da trotzdem noch die Ausnahme. Weil ansonsten, so wie du ja gerade eben selber gesagt hast, vor ein paar Stunden, ansonsten müssen uns ja alle politisch betätigen.
Ja, ja.
Und dann wird es problematisch. Dann lassen wir vielleicht das eine und das andere bei uns in die Gemeinde rein, was.
Ja, ja.
Also, das jetzt
ja, ich, klar. Also, ich glaube auch, zumindest grundsätzlich, dass wir durch politische Betätigung, wie auch immer, wir werden die Welt nicht verbessern. Und das ist nicht unsere Aufgabe. Aber wenn ich in Lüchen über den Marktplatz laufe und es ist gerade Wahl, also ich gehe nicht wählen, da könnt ihr jetzt drüber denken, wie ihr wollt, aber ich sehe da einen stehen und der macht Werbung und der ist vielleicht von der SPD, dann gehe ich da immer gerne mal hin und frage sie, warum sie denn die Abtreibung so fördern. Warum sie auf dem letzten Marsch für das Leben Sprüche losgelassen haben, die unter der Gürtellinie sind. Einfach mal, ich finde das nett, dass der auch mal ein Feedback kriegt. Ja, ein Bürger läuft über den Marktplatz und sieht jemanden, der gerne seine Botschaft loswerden will. Und da kann ich ihm sagen, wissen Sie was, ich möchte Ihnen gerne eine Bibel schenken. Ich glaube, dass die Probleme, die Sie lösen wollen, die können Sie nur mit diesem Buch lösen. Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ich finde, das kann man schon machen, ja? Oder? Gut. Jetzt ist hier gerade wieder einer am Spinnen. Wer kann mir helfen? So. Jetzt kommen wir, und da haben wir nicht mehr so viel Zeit, aber warum ist es so blöd hier? Das kann ich mir nicht vorstellen. Die. Wie? Und wie? Löschen, entfernen. Danke. Wir haben drei Söhne von Levi, jetzt müssen wir noch mal eine Viertelstunde konzentriert arbeiten. Und diese drei Söhne heißen Gerson, Kehat und Merari. Und wir haben gesehen am Dienst oder an der Anordnung des Lagers, dass diese drei Söhne sich jeweils an einer Himmelsrichtung gelagert haben. Und jetzt ist die Frage, was bedeuten diese Söhne? Ich mache euch einen Vorschlag. Und der Vorschlag lautet, diese drei Söhne sind ein Sinnbild für die drei Dienste, die es heute noch in der Gemeinde gibt. Nämlich der Evangelist und der Hirte und der Lehrer. Das beziehe ich aus dem Epheserbrief. Dort haben wir in Epheser 3, glaube ich, oder? In Epheser 4 steht im Vers 11, und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten. Und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Vollendung der Heiligen für das Werk des Dienstes für die Auferbauung des Leibes Christi. In Epheser 2 lesen wir, dass die Gemeinde aufgebaut ist auf die Grundlage der Apostel und Propheten, sodass wir davon ausgehen, dass der Dienst der Apostel und Propheten beendet ist. Was wir noch haben, sind Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und jetzt ist es auffallend, ich will das jetzt nicht zwingend beweisen, aber es ist für mich ein schöner Gedankenanstoß, dass diese drei Söhne Levis, die den Dienst am Heiligtum haben, dass man die sehr gut vergleichen kann mit diesen drei Diensten, die heute noch in der Gemeinde Jesu getan werden. Der Name Gerson bedeutet Eroberer. Er musste die Dinge tragen, die von außen zu sehen waren, und zwar war das das Zelt. Und das ist ein Hinweis darauf, dass er für den Dienst des Evangelisten steht. Er präsentiert und verkündigt all das, was ein Mensch sieht, wenn er sich dem Lager von außen nähert. Ja, also wenn ein Fremder zu dem Volk Israel kam, dann sah er die Dinge von außen. Er sah die Stiftshütte von außen, die war ja mit verschiedenen Decken abgedeckt. Er sah nur das Äußere. Er sah den Vorhof, die Begrenzung des Vorhofs. Und genau das musste der Gerson tragen. Ein Hinweis auf Gott, der in Menschengestalt unter uns erschienen ist und Wohnung genommen hat. Johannes 1, Vers 14, Gott zeltete unter uns. Seine Botschaft ist, Gott wurde Mensch und er redet von der Heiligkeit Gottes. Das ist die weißen Umhänge in 2. Mose 27, die sind ein Hinweis auf die Heiligkeit Gottes. Der Gerson, das habe ich schon gesagt, sein Name bedeutet Eroberung. Das könnte man damit verbinden, dass man Menschen gewinnt. Er lagert sich gegen Westen, oder hebräisch heißt das Meerwärts. Und das ist also das Zeugnis gegenüber dem Meer. Und wir wissen aus der Bibel, dass das Meer immer ein Synonym ist für die Völker. Ja, das Tier kommt aus dem Meer in Offenbarung 13. Seine Vorfahren heißen Eljasaph und das heißt, Gott tut hinzu. Und der Vater Eljasaphs heißt Lael und das heißt für Gott. Das finde ich schön, ja? Der Gerson ist ein Eroberer und seine Vorfahren heißen Gott tut hinzu. Lael heißt für Gott. Der Kehat, sein Name bedeutet sammeln. Er trug Dinge, die kein Mensch je sah, auch sie selbst nicht. Sie mussten ja die Stiftshütte bedecken, bevor sie sie rausnehmen konnten. Also sie haben sie selbst auch nicht gesehen. Und daraus kann man eine sehr schöne Anwendung machen. Es gibt Dinge, die die Welt nie sehen wird. Der Dienst der Lehre, der Gedanken Gottes, wenn er zum Beispiel über die Herrlichkeit seines Sohnes und über die Geheimnisse spricht. Und es ist ein Dienst des Lehrers. Die Lade, die er trägt, ist aus Holz und Gold, ein Hinweis auf die Natur des Herrn. 2. Johannes 9 nennt das die Lehre des Christus. Und seine Vorfahren, die heißen, Gott hat verborgen. Uziel, meine Stärke ist Gott, der unsichtbare Gott, den die Welt nicht sieht. Er ist unser Gott. Ihn, den die Welt nicht sieht, können wir anrufen. Er handelt in die Zeit hinein. Und was mich bei diesem Sohn von Levi so freut, ist, dass sein Name Sammeln heißt. Und das müssen wir uns gut merken, dass die wahre Sammlung geschieht immer um die Bundeslade. Ja, das haben wir jetzt schon 2 Tage lang uns endlich ständig wieder eingehämmert. Der Gehard sammelt. Und ich finde diesen Vers so schön, dass der Herr Jesus sagt, wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Er sagt nicht, ich werde auch ein bisschen zerstreuen und ein bisschen sammeln, sondern der Herr Jesus ist immer für Sammeln. Und ich komme ja aus so einer Gemeinderichtung, wo wir immer stolz darauf waren, dass wir uns von allem getrennt haben, was nicht ganz koscher war. Und das ist ja an sich auch nicht falsch. Aber wenn ich mich darüber definiere, dass ich mich von allem Bösen absondere, dann ist das die falsche Definition. Ich muss mich über das definieren, was mich zieht und was mich sammelt und was der Mittelpunkt ist. Ich kann doch meinen Kindern nicht nur eine Liste mitgeben, wo drauf steht, das dürft ihr alles nicht tun. Da wären die doch wahnsinnig. Sondern ich muss ihnen sagen, das ist gut. Und dann denken die gar nicht an die anderen Sachen, wenn es optimal läuft. Also wenn ich ihnen das Gute hinstelle, dann kann ich ihnen auch sagen, und das Gegenteil vom Guten, das ist schlecht. Aber es ist immer etwas, was sammelt. Ich muss euch doch nicht sonntags in den Gottesdienst prügeln. Ihr geht da freiwillig hin, wenn es gut geht. Und ihr geht dahin, weil Christus da ist. Und je näher wir zu Christus kommen, desto näher sind wir auch beieinander, oder? Und warum gebraucht Gott in Hesekiel 34 das Bild eines Hirten? Vielleicht können wir mal ein paar Verse daraus lesen. Es ist so zu Herzen gehend. Also Hesekiel 34 muss man einmal pro Jahr lesen und studieren. Vor allen Dingen, wenn wir eine Verantwortung fühlen für eine Gemeinde. Vers 11, denn so spricht der Herr, Herr, siehe, ich bin da, ich will nach meinen Schafen fragen und ich will mich ihrer annehmen, wie ein Hirt sich seiner Herde annimmt an dem Tag, da er unter seinen zerstreuten Schafen ist, also werde ich mich meiner Schafe annehmen und werde sie erretten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind, am Tag des Gewölks. Übrigens, das fällt mir gerade ein, wo ich zerstreut lese, also abgesehen davon, dass ich schon mal zerstreut bin. In Jesaja 53, Vers 6 steht auch, wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns auf jeder auf seinen Weg, bis einer kommt, der angefangen hat, uns zu sammeln. Und das ist Kehat. Kehat trägt die Bundeslade, Kehat trägt das Verborgene. Und so wünsche ich mir auch, dass alle Lehrer unter dem Volk Gottes immer Sammler sind. Ja, wir sind nicht Jäger und Sammler, wir sind nur Sammler. Und wenn ich hier bin, bei euch in Weinsberg, dann möchte ich gerne, dass ihr alle näher zu Christus kommt. Und dann möchte ich wieder gehen und weg sein und einfach erreichen, dass Christus so wertvoll für euch wird, dass ihr einfach zu ihm geht. Und er hat auch eine Anziehung für uns. Das ist Kehat, der Sammler. Merari, er trug das, was dem ganzen Bau die Festigkeit gab. Und das spricht von dem Dienst des Hirten in der Versammlung. Und interessant ist ja sein Name. Merari kommt von Ma'a und das heißt bitter sein. Naja, da habe ich gedacht, wo ich den Namen gelesen habe, das passt dann überhaupt nicht. Hätte ich gerne irgendwas Schönes gefunden. Aber habt ihr schon mal Hirtendienst in der Gemeinde gemacht? Du kriegst eigentlich von allen Prügel. Das kann schon mal sehr schwierig sein, Hirtendienst zu machen. Seine Vorfahren heißen, Gott ist mein Fels. Der, der anderen Festigkeit geben soll, muss selbst wissen, wer ihm Festigkeit gibt. Abichai, mein Vater ist reich. Gottes Schatzkammern werden nie erschöpft sein. Und seine Lage ist von Norden. Und Norden ist in der Bibel die Himmelsrichtung, wo immer das Unglück hereinbricht. Wir müssen also Angriffe abwehren, die von innen her den Zeugnis schaden. Aber wir brauchen irgendwie eine große Durchhaltekraft. Ich habe einen recht guten Kontakt zu einem inzwischen alt gewordenen Bruder im Osten, und er hat damals im Osten unsere ganzen Versammlungen als Hirte gepflegt. Der hat uns immer besucht. Der kannte jede Schwester, die irgendwo JWD wohnte. Und wenn die gestorben ist, dann wusste man, also der Onkel Siegfried, der hat die wieder beerdigt und der war da. Und den besuche ich so alle 2 Jahre. Der ist jetzt 84. Und er sagte mir neulich mal, dass der Klaus, wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt, hätte ich mich nach dieser Arbeit nicht ausgestreckt. Ich sage, warum, Herr Siegfried? Ach, sagt er, es gab so viel Prügel. Ja, ich sage, tust du mir echt leid, ja. Also er ist nicht bitter geworden darüber, aber er hat sehr viel Enttäuschung erlebt. Er hat sich aufgeopfert und oft sehr wenig zurückbekommen. Er hat es oft so gut gemeint mit den Schafen, aber es war manches bitter in seinem Leben. Natürlich wünsche ich euch das nicht, aber du musst damit rechnen, dass wenn du Hirtendienst tun willst, dass du schon mal missverstanden wirst oder dass die Arbeit vielleicht nicht so anerkannt ist, dass man dir falsche Beweggründe unterstellt. Also wir haben ab und zu mit Ehepaaren zu tun, die Eheprobleme haben, und ich finde es einfach extrem schwierig, nicht Unrecht zu tun, nicht ein falsches Motiv zu unterstellen und trotzdem ehrlich zu sein und radikal zu sein. Ja, das wünsche ich uns, dass wir trotzdem den Mut dazu haben. Und in je mehr Gemeinden ich komme, dann sagen die alle zu mir, Klaus, Hirtendienst findet bei uns de facto nicht statt. Es ist niemand da, der mal regelmäßig die Geschwister besucht, zu Hause mit ihnen betet, ihnen hilft, gute Kontakte herstellt. Ja, das wünsche ich mir, dass das bei euch anders ist. Da kenne ich euch noch zu wenig. Es ist der Dienst der Erstgeborenen. Die Erstgeborenen gehören Gott. Du sollst die Leviten für mich, den Herrn, nehmen. Jeder Gläubige ist erlöst und gehört nicht mehr sich selbst. Hebräer 12, Vers 23, Christen sind eine Versammlung der Erstgeborenen. Und wir haben schon uns daran erinnert, wir haben mehr empfangen, als wir verloren haben. Die Frage ist, kann Gott über uns verfügen? Und ich möchte schließen mit Jona. Ja, gerne. Ja. 73. Ja.
Und dann lässt sich der Herr das in Geld auszahlen.
Ja.
Was sind deine Gedanken dazu? Warum lässt sich der Herr in Geld so etwas auszahlen?
Er hat das ja in. Wie bitte?
Warte, ja, ja, schon.
Ja, das sind.
Aber gerade diesen Überschuss.
Ja.
Warum monetär?
Also, er hat das in Silber auszahlen lassen.
Ja, noch besser. Das
ist ja. Ja. Und Silber ist in der Bibel immer ein Metall für Erlösung. Und ich kann das natürlich für mich nur so verstehen, dass Gott Gerechtigkeit walten lassen wollte. Es waren ja 22.000 Leviten und 22.273 Erstgeborene. Und hat er das wieder gelöst. Aber er hat ja eigentlich für jeden auch ein Opfer verlangt. Da stecke ich jetzt nicht so drin. Es wurde eigentlich für jeden ein Opfer gebracht, für jeden Leviten. Aber für diese musste extra ein Geldbetrag geopfert werden. Ja. Ja, ja.
Das habe ich bis heute noch nicht zusammenbekommen und deswegen habe ich
okay. Ja, kann ich dir keine erschöpfende Antwort drauf geben.
Ja, aber immerhin. Ich wusste nicht, dass Silber für Rechnung.
Ja, Silber, das waren die Füße der Pfosten von dem Vorhof. Und es gibt in 2. Mose, vielleicht kann man das doch mal noch kurz vertiefen, in 2. Mose 13. Musste ja alles Erstgeborene gelöst werden. Und zwar das Erstgeborene des Esels und das Erstgeborene des Menschen. Das ist ja auch nicht sehr schmeichelhaft. Aber ich dachte, dass da auch dabei steht, dass da immer ein Opfer mit Silber bezahlt werden muss. Das steht aber nicht dabei. Gib mir Zeit bis morgen, ja?
Ja, gerne.
Da schaue ich nochmal nach. Kurz zu Jona. Es fällt auf bei Jona, dass Gott ganz viele Dinge im Propheten Jona bestellt. Ich nenne euch die Stellen. Kapitel 1, Vers 4. Da warf der Herr einen mächtigen Wind auf das Meer. So Jona 2, Vers 1, und der Herr bestellte einen großen Fisch. Kapitel 4, Vers 6, und der Herr bestellte einen Wunderbaum. Vers 7, aber Gott bestellte einen Wurm. Vers 8, und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen schwülen Ostwind. Das finde ich schon eine Ironie Gottes. Gott bestellt 5 Dinge im Propheten Jonas. Und dann bestellt er den 6. Und das ist der Jona. Und das ist der Einzige, der nicht kommt. Der Ostwind muss kommen, der Wurm kommt, der Baum kommt, der Fisch kommt, der heftige Wind kommt. Die ganze Schöpfung gehorcht Gott. Aber als Gott zu Jona sagt, geh bitte nach Ninive, dann sagt er, das werde ich nicht tun. Und das ist manchmal so, das ist echt mein Bild, oder? Also Gott bestellt uns, er sagt, ich möchte gern, dass du das machst. Und Gott spielt auf seiner Schöpfung wie auf einem Klavier. Er drückt auf die Taste, da ist der Wurm da, da ist der Baum da, da ist der Fisch da, da ist der Sturm da, alle sind sie da. Aber Klaus Günschel, mit dem hat er so eine Mühe, dass der einfach nicht dahin geht, wo er hingehen soll. Warum sind wir so störrisch? Warum sind wir manchmal so dumm oder so schwer von KP? Oder manchmal sind wir auch ziemlich frech? Also der Jona, der geht ja wirklich in die entgegengesetzte Richtung, mit aller Kraft. Weil er denkt, also da kriegt mich Gott nicht hin. Das finde ich irgendwie beeindruckend. Und das ist für mich eine Frage, mit der möchte ich euch so in den Abend entlassen. Hat Gott mit dir Mühe oder haben wir das kapiert? Kann Gott über uns verfügen? Es gibt viel zu tun. Ich fände es gut, wenn wir aufeinander Acht haben und nicht, um uns auf die Füße zu treten oder uns zu drangsalieren, sondern wirklich dem anderen zu helfen und zu nutzen. Ich schließe mit Philemon. Ja, Bruder, ich möchte gerne Nutzen haben an dir. Wie heißt Onesimus übersetzt? Onesimus? Nützlich. Ja, ich mache wieder den Schluss. Wir beten noch zusammen. Herr, wir danken dir auch dafür, dass du uns leiten willst, dass du das versprochen hast und dass du das auch tun wirst. Und wir bitten dich darum, dass wir wirklich den Glauben haben und das Vertrauen in dich, dass du das wirklich auch in unserem Leben tun wirst. Amen.